SWR 2 Hörspiel.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Der Somerset-Fall. Erster Teil: Der Einbruch. Von Nadine Schmid. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.
In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in einer groß angelegten Aktion die Büros verschiedener Firmen des Konsortiums Breitraum in Frankreich, Belgien, Großbritannien und auf den Malediven durchsucht. Der Firmengründer und Chef des Konsortiums Frederik Breitraum wurde in seinem Chalet in der Schweiz festgenommen und soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Als Reaktion auf die Ermittlungen sind am Morgen drei weitere Minister in Belgien und Frankreich zurückgetreten. Wie eine Sprecherin der im Januar gegründeten internationalen Taskforce Breitraum mit Sitz in Lyon mitteilte, wird es noch Monate dauern, bis das beschlagnahmte Material abschließend ausgewertet ist.
Guten Tag. Dr. Watson, bitte begeben Sie sich zügig zu Gate 34. Sie sind schon zweimal ausgerufen worden.
Danke.
4. Juni, 20:23 Uhr. Der 14. April ist ein Datum, das sich auf ewig in meine Erinnerungen einbrennen sollte. Denn an diesem Tag nahm ein weiterer, spektakulärer Fall seinen Anfang für Sherlock und meine Wenigkeit. Eigentlich wollte ich endlich mal raus aus London und für ein paar Tage zu einer alten Freundin aufs Land fahren. Doch gerade als ich die Wohnung in der Baker Street verlassen wollte, bekam ich einen besorgten Anruf aus dem Hotel Dulon. In Lyon.
Es geht um unseren Gast Sherlock Holmes. Es geht ihm nicht gut.
Offensichtlich hatte er meine Nummer als Notfallkontakt angegeben.
Folgen Sie mir. Bitte hier.
Nur wenige Stunden nach dem Anruf stand ich in seinem Hotelzimmer. Zum Glück war sein Zustand nicht bedrohlich. Sein letzter Fall hatte Sherlock alle Kräfte geraubt. Hatte er doch ein hochkomplexes, internationales Geflecht aus Wirtschaft, Politik und Finanzmafia entwirrt, das in den Medien als die Breitraum-Affäre bekannt wurde und von dem die Öffentlichkeit noch immer nur die Spitze des Eisbergs kennt. Natürlich war es Sherlock, der die Drahtzieher überführen und schließlich von den Behörden hatte festnehmen lassen, nachdem die Polizei dreier Länder und Interpol kläglich versagt hatten. Doch das hatte natürlich auch seinen Preis für Sherlock, wie er mir später erzählte. Nahezu zwei Monate lang musste er fast gänzlich auf Schlaf verzichten. Körperliche Hygiene und regelmäßige Nahrung waren ebenfalls nur sporadisch möglich. Diese Art körperlicher Raubbau ist selbst für die eiserne Konstitution meines hochgeschätzten Freundes Sherlock Holmes zu viel. Ich fand ihn erschöpft, ausgemergelt und schwer depressiv in seinem Hotelzimmer. Aus ihm war nichts herauszubekommen und es war offensichtlich, dass er bedauerlicherweise wieder an der Spritze hing.
Der berühmte Sherlock Holmes ist ein Junkie? OMG!
Sweet Sandy 95, 20:28 Uhr.
Was sagt das wieder über unsere Gesellschaft aus? Selbst die größten Helden stellen sich letzten Endes als kriminelle Drogenabhängige heraus. Dr. Watson, ich bin enttäuscht. English Bulldog, 20:49 Uhr.
Schon mal was von Rehabilitation gehört? Hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Und wie es mir scheint, ist Sherlock Holmes längst clean, oder? Democracy Now, 20:51 Uhr.
Nur zu eurer Info. Es stimmt, Sherlock hatte in der Vergangenheit ein kleines Drogenproblem. Aber das ist alles längst vorbei und er ist weder kriminell noch ein Junkie. John Watson, 20:52 Uhr.
Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Miss Marple is the better detective, 20:53 Uhr.
Die Baker Street kam für meinen angeschlagenen Freund als Rückzugsort jetzt jedenfalls nicht in Frage. Was Sherlock brauchte, war Ruhe und Diskretion, wenn ich ihn erneut von seinem alten Laster befreien wollte. Deshalb machte ich mich mit meinem angeschlagenen Freund im Schlepptau und mit einigen Tagen Verspätung doch noch auf nach Somerset zu meiner alten Freundin, der Brigadegeneralin Hatfield.
Brigadegeneralin Adee. Endlich lerne ich Sie auch mal kennen, Mr. Holmes.
Hatfield war bis zu ihrem Ausscheiden 2012 die ranghöchste Frau in der British Army. Bei einem Truppenbesuch in Afghanistan war sie in einen Hinterhalt geraten, was ihr einige Wochen in meiner professionellen Obhut eingebracht hatte. In Zivil war sie wesentlich nachsichtiger als in Uniform, was bei dem jämmerlichen Zustand meines Freundes von großem Vorteil war. Sherlock, der während der Fahrt über Land weder die geschwungenen Hügel noch die pittoresken Cottages mit ihren Ried- und Schindeldächern noch die zarten, tiefliegenden Schäfchenwolken wahrgenommen hatte, verbrachte die meiste Zeit ausgestreckt auf dem Sofa und starrte Löcher in die Luft. An unseren Gesprächen, die sich einerseits um die Schrecken und Wirren der Weltpolitik und andererseits um die bisweilen recht beengende Beschaulichkeit von Hafeds idyllischer neuer Heimat drehten, beteiligte er sich so gut wie gar nicht.
Die Bauern in der Gegend haben es schwer. Der Preisdruck, die Agrarsubventionen werden zurückgefahren und dann die Dürre in diesem Frühjahr. Das bekommen selbst die großen etablierten Höfe deutlich zu spüren.
Bis zum Abend des dritten Tages.
Und dann haben die Actons, eine der ältesten Bauernfamilien in der Gegend, auch noch diese leidige Angelegenheit am Hals. Die Polizei tritt auf der Stelle, wenn sie überhaupt was tut.
Eine kriminelle leidige Angelegenheit?
Kleinigkeiten. Ein Einbruch. Nichts, was Sie nach so einer bedeutenden internationalen Geschichte interessieren könnte.
So bedeutend nun auch wieder nicht.
Na, hören Sie mal, Sherlock, immerhin besitzen Sie jetzt ein in feinstes Leder gebundenes, diamantbesetztes Schreibset und Manschettenknöpfe mit dem Wappen des belgischen Königshauses.
Eine recht angenehme, doch langweilige Brüsseler Familie. Zurück zu dem Einbruch. Ist irgendetwas auffällig an der Sache?
Ach, eigentlich nicht. Die Einbrecher haben das Arbeitszimmer komplett verwüstet, dabei aber offenbar nur wenig von Wert gefunden. Die alten Actons besitzen nicht mal einen Computer. Es fehlt, wenn ich noch alles richtig zusammenbringe, eine Rechenmaschine aus den 70er Jahren, eine alte Wanduhr, sein Zweithandy, ein oder zwei altmodische versilberte Bilderrahmen, die auf dem Schreibtisch standen. Ach, ein großer brauner Ammonit. Sie ist begeisterte Hobbygeologin und eine Schachtel mit gewöhnlichen Kugelschreibern.
Was für eine krude Mischung.
Naja, anscheinend haben die einfach eingesteckt, was ihnen in die Finger kam. Obwohl, eines ist auffällig.
Sherlock, Sie sind hier, um sich auszuruhen. Juni 20:31 Uhr. Schon am nächsten Morgen war es endgültig vorbei mit der dringend nötigen Ruhe für Sherlock. Mit den Frühstückseiern brachte der alte Bauer von gegenüber Nachrichten, die unserem Aufenthalt eine völlig unerwartete Wendung geben sollten.
Guten Morgen. Haben Sie schon gehört?
Guten Morgen.
Mr. Guinness, was haben wir gehört?
Richie ist tot.
Richie?
Gestern Nacht. Es gab wieder einen Einbruch. Diesmal bei den Cunninghams. Richie muss den Einbrecher überrascht haben. Drüben wimmelt's nur so von Polizei. Mordkommission. Also, ich muss da wieder.
Lassen Sie sich schmecken.
Kommen die Leute hier immer einfach so rein?
Das ist hier auf dem Land so üblich. Tagsüber schließt eigentlich niemand ab, wenn er zu Hause ist.
Entschuldigung, dieser Richie?
Richie ist in der Gegend bekannt wie ein bunter Hund. Nennt sich selbst den Beschaffer von Dingen und Vernetzer von Menschen. Er war einer der ersten, den ich hier kennengelernt habe. Oder vielmehr, er hat mich kennengelernt.
Das heißt?
Richie war ein Schlitzohr und sehr umtriebig. Ich weiß gar nicht, womit er eigentlich sein Geld verdient hat. Aber er kannte jeden und wusste immer als Erster über alles Bescheid. Ich hatte kaum den Kaufvertrag unterschrieben, da stand er auch schon am Gartenzaun, wollte die neue begutachten und herausbekommen, ob ich vielleicht etwas brauche, das er besorgen kann. Kaum gebildet, aber nicht auf den Kopf gefallen.
Solche Menschen machen das Landleben bunter.
Fürwahr. Es ist wirklich ein Verlust. Und für Carolyn und Alec Cunningham muss es auch schlimm sein. Sie sind gerade dabei, ihren Hof für Feriengäste umzurüsten. Da ist ein Mord nicht gerade die beste Werbung.
Manche Menschen sollen sowas ja anziehen.
Sie müssen es ja wissen, Sherlock.
Ich bin gespannt, ob dieser Doppelschlag gegen die Actons und die Cunninghams einen Einfluss auf ihren Streit im Gemeinderat haben wird. Jetzt, da sie vielleicht Opfer derselben Bande geworden sind, entwickeln sie vielleicht ein bisschen Mitgefühl füreinander.
Worüber streiten sie denn?
Sie können sich nicht einigen, wie es mit der Gegend hier weitergehen soll. Allen ist klar, dass die Landwirtschaft allein auf Dauer nicht mehr genug einbringen wird. Jetzt suchen sie nach einem zweiten Standbein. Die Cunninghams setzen auf Tourismus, am besten Ökotourismus. Die Actons halten das für Unsinn. Sie versuchen, die Nachbarn zu überzeugen, in Energie zu investieren.
Windkraft oder Fracking?
Ganz klar Windkraft. Fracking lehnen hier alle ab. Und gerade die alten Bauern wie die Actons, die lieben ihr Land.
Also Windkraft, das wird schwierig für die Cunninghams. Ökotouristen stehen zwar auf Strom aus erneuerbaren Energien, aber Urlaub unter dem Windrad, das klingt wohl auch in deren Ohren nicht verlockend.
Genau so ist es.
Wie konkret sind denn die Planungen?
Laut den Actons hat ein mittelgroßer Energieanbieter Interesse an der Fläche auf den Hügeln zum Meer hin angemeldet. Die sind wohl von sich aus auf die Actons zugekommen. Die Bedingungen dort seien optimal. Und die ganze Gemeinde hätte was davon, meinen Sie. Das seien sichere Einnahmen auf Jahre hin.
Über die Gewerbesteuer?
Zum einen das. Aber das Unternehmen könnte auch in den Ausbau von Infrastruktur investieren. Ich selbst würde übrigens die längst überfällige Breitbandleitung nicht ausschlagen. Außerdem sei in Zukunft auch ein Bürgerwindpark mit direkter Beteiligung aller denkbar, heißt es.
In Zukunft?
Exakt. Die Cunninghams halten das alles für leere Versprechungen. Und jetzt geht es erstmal um das Land auf den Hügeln und das gehört den Actons. Die Cunninghams werfen ihnen deshalb vor, dass sie nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Die üblichen Querelen der Lokalpolitik. Ach, da ist hier noch einmal Bauer Gwinnis.
Entschuldigung, ich hatte Ihre Milch vergessen.
Stellen Sie sie einfach aufs Fensterbrett. Danke.
Sie haben ihn übrigens gesehen.
Wen?
Den Einbrecher. Carolyn und Alec haben ihn beide gesehen.
Setzen Sie sich.
Meine Stiefel, ich komme vom Feld.
Setzen Sie sich hin und trinken Sie einen Kaffee mit uns.
Wir haben noch frisch gebackene Crumpets.
Nein, danke. Ich muss wirklich gleich wieder...
Was genau ist bei den Cunninghams passiert?
Also, es war 11:45. Carolyn ist eben ins Bett und Alec kommt gerade aus der Dusche. Beide hören Richie um Hilfe schreien. Alec ist sofort in seinem Bademantel und ab die Treppe runter. Die Terrassentür steht offen und draußen sieht er zwei Männer. Einer von ihnen Richie. Sie ringen miteinander. Und dann hört er einen Schuss. Einer geht zu Boden, der andere rennt durch den Garten, bricht durch die Hecke und ist weg.
Und hat Alec erkennen können, wer es war?
Carolyn hat ihn noch bis zur Straße rennen sehen. Dann war es zu dunkel. Und Alec ist erstmal zu Richie, aber der war schon tot. Haben nicht viel gesehen. Mittelgroß, dunkle Sachen an.
Hat Richie noch etwas gesagt, bevor er gestorben ist?
Weiß nicht. Wohl nicht.
Was hat dieser Richie da mitten in der Nacht gemacht, frage ich mich.
Ach, Richie, der war doch immer unterwegs. Ich muss jetzt wieder rüber. Der Maulwurf sticht immer um 9:30.
Ich komme mit.
Wie bitte?
Ja, Sie wollten doch gerade einen Ausflug vorschlagen, Hafford. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie Ihren besten Freunden hier auf dem Cunninghamhof einen, Beilandsbesuch abstatten wollten?
Caroline und ich, wir verstehen uns ganz gut, ja. Und ja, ich wüsste gerne, wie es den beiden geht. Vielleicht kann ich Sie irgendwie unterstützen. Was sagt der Doktor dazu?
Der Doktor resigniert. 4. Juni, 20:46 Uhr. Wir fuhren in Hafferts Geländewagen durch eine malerische Landschaft. Grün schimmernde Hügel, Hecken und Haine zogen am Fenster vorbei. Zwischen den Feldern erstreckten sich flache Gräben und niedrige, aus grauem Feldstein aufgeschichtete Mauern. Auf den Wiesen blühten trotz der Trockenheit zaghaft die ersten Wildblumen.
Mein lieber John, das klingt ja zauberhaft. Warum zeigen Sie uns nicht auch mal ein paar Bilder auf Ihrem Blog? Baker Street Home, 20.48 Uhr. Gute Idee. Dann müssten wir uns nicht immer durch deine langatmigen Landschaftsbeschreibungen quälen, Brüderchen. The Real Watson, 20.49 Uhr. It's the Real Watson. Seien Sie doch nicht so gehässig. Baker Street Home, 20.50 Uhr.
John, machen Sie es wie bei unseren Fällen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Lassen Sie sich nicht ablenken von primitiver Romantik. Erste Geige, 20.51 Uhr.
Der wahre Kenner hat nur Augen für die Schönheit des Verbrechens. Kaisersauce, 20.52 Uhr.
Geht es hier langsam mal weiter am Text? The Real Watson, 20.52 Uhr.
An mir soll es nicht liegen. Nachdem wir für ein paar beinahe heitere Minuten in einer Schafherde stecken geblieben waren, bog Hafford in die breite, geschwungene Einfahrt einer typischen Somersetschen Farm ein. Und Sherlock, der meine Freundin den Großteil der Fahrt über in ein zusammenhangloses Gespräch über den Geigenbau und die eigentümliche Musikalität asiatischer Violinistin verwickelt hatte, sprang behende heraus, noch ehe der Wagen in der Hofeinfahrt zum Stehen gekommen war. Hafford und ich folgten ihm in ein paar Metern Abstand. Also, dass gestresste Städter hier Urlaub machen wollen, kann ich mir gut vorstellen. Ein wirklich hübscher alter Bauernhof.
Ja, wenn man sich die Polizeiwagen und Absperrbänder und Warnwesten...
Hey, wegbringt. Entschuldigen Sie mal. Bitte bleiben Sie vom Tatort zurück.
Ich bin eine Freundin der Familie. Wie geht es den Cunningham?
Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
Und wer kann...
Sie dürfen jetzt hier nicht durch.
Ich kann. Guten Morgen, Mr. Holmes. Ich bin Inspektor Forrester.
Guten Morgen.
Wie schön, dass Sie hier sind, Mr. Holmes. Uns war schon zu Ohren gekommen, dass Sie sich ganz in der Nähe aufhalten, um sich von der Breitraum-Affäre zu erholen. Mein Respekt übrigens.
Der Tote wurde bereits in die Pathologie gebracht?
Es dürfte jeden Moment soweit sein. Sie können noch einen Blick auf ihn werfen, sollten Sie Ihr Tempo von gerade wieder aufnehmen.
Danke. Hier entlang?
Es ist hinter dem Haus passiert, unterhalb der Terrasse. Cartridge?
Ja, Inspektor Forrester?
Holen Sie bitte das Beweisstück.
Sie meinen den Papierschnipsel?
Ja, holen Sie den Papierschnipsel.
Schusswunde in der Herzregion, keine Schmauchspuren. Der Schuss war nicht aufgesetzt, aber tödlich. Die Erde ist knochenhart, staubig. Keine verwertbaren Fußabdrücke. Abstand zur Terrassentür etwa 4,5 Meter. Zur Hecke 6. Ausreichend Vorsprung für eine überstürzte Flucht.
Hier ist das Beweisstück, Inspektor Forrester.
Unsere heißeste Spur. Dieses abgerissene Stück Papier haben wir zwischen Daumen und Zeigefinger des Opfers gefunden. Und wahrscheinlich hat der Mörder dem Opfer den Rest des Zettels aus den Fingern gerissen. Oder umgekehrt. Es scheint sich um eine Notiz, eine Art Verabredung zu handeln.
Um 23:45 eine große Über... zu niemandem...
Es wäre also möglich, dass Richard Chisel, Richie, mit dem Einbrecher gemeinsame Sache gemacht hat. Er hat ihn hier getroffen... ihm sogar geholfen, die Tür aufzubrechen. Und dann sind sie in Streit geraten.
Diese Schrift... Diese Schrift ist wirklich hochinteressant. Der Fall ist tatsächlich merkwürdiger als gedacht.
Ist er das?
Sherlock, hier sind Sie.
Und Sie sind?
John Watson. Ich bin ein Freund, Mitarbeiter von Sherlock Holmes.
Inspektor Forrester.
Sherlock.
Ich habe schon von Ihnen gehört, Dr. Watson.
Carolyn und ihr Sohn Alex sind zurzeit zur Befragung auf der Wache. Heffet fragt, ob Sie... Sherlock? Sherlock, Ihr Handy klingelt. Wollen Sie nicht drangehen?
Ihre These, dass es zwischen dem Einbrecher und Richie Chisel Absprachen gegeben haben könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu widerlegen. Aber wenn man die Schrift hier genauer untersucht, dann...
Sherlock? Sherlock, wollen Sie nicht endlich Ihr...
Achso, ja, hier.
Wieso ich? Dr. Watson hier, am Apparat von Sherlock Holmes. Ich verstehe Sie ganz schlecht.
Inspektor Forrester, dieser Fall weist einige faszinierende Aspekte auf. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich mich hier draußen noch ein wenig umschaue. Ich würde jetzt gerne die eine oder andere meiner Theorien überprüfen.
Nur zu. Wir machen derweil im Haus weiter, falls Sie mich suchen.
Sherlock, Ihr Telefon. Ist er jetzt weg?
Er wird sich schon melden.
Aber er hat kein Telefon und wer weiß, wann ihm das auffällt.
Die Polizei wird ihn schon telefonieren lassen, wenn sie ihn nicht gleich selbst vorbeibringt. Machst du dir wirklich Sorgen?
Eigentlich nicht.
Eigentlich?
Oh, schon wieder. Das ist jetzt das wievielte Mal? Hallo? Nein, es tut mir leid, er ist immer noch nicht... Ja, das habe ich verstanden. Warum rufen Sie eigentlich nicht die Polizei? Ach so... Hören Sie, ich weiß nicht, wann Sherlock Holmes wiederkommt. Ich gebe ihm Bescheid, ja? Mann. Also jetzt... Ich habe ihn doch gerade ge... Ach so.
Hier, nimm deins.
Hallo?
Dr. Watson?
Ja?
Ist Mr. Holmes schon bei Ihnen angekommen?
Verstehe Sie ganz schlecht.
Moment, ich gehe mal eben... Also, besser?
Ja, jetzt verstehe ich Sie besser.
Also nochmal. Ist Mr. Holmes schon bei Ihnen angekommen?
Nein. Wieso? Ich dachte, er wäre noch bei Ihnen.
Er ist vor über einer Dreiviertelstunde los. Wir hatten hier noch eine Menge zu tun und außerdem wollte er unbedingt laufen.
Warum haben Sie nicht gleich angerufen? Wir hatten doch angeboten, ihn abzuholen.
Sie wissen wohl besser als ich, dass es aussichtslos ist, sich den Wünschen von Sherlock Holmes entgegenzustellen. Sagen Sie, Dr. Watson, Ist mit Ihrem Freund alles in Ordnung? Er ist stundenlang auf dem Feld auf- und abgelaufen, hat sich auf den Boden geworfen, an verschiedenen Dingen geschnuppert und sonderbare Fragen gestellt. Ansonsten war er praktisch nicht ansprechbar. Meiner Meinung nach pflegt Mr. Holmes nur einen gewissen Hang zum Theatralischen, aber mein Team ist beunruhigt. Sind Sie sicher, dass er ganz, gesund ist?
Ich denke nicht, dass Sie sich über den Geisteszustand von Sherlock Holmes Gedanken machen müssen. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung gemacht, dass in seinem Wahnsinn Methode steckt. Und sein Erfolg spricht doch deutlich für ihn, nicht wahr?
Oder in seiner Methode steckt Wahnsinn. Ja, gut. Es war ein langer Tag. Wir sehen uns morgen früh. Sie und ich und Brigadegeneralin Heffert, wir sind alle mit Mr. Holmes verabredet. Aber das wird er Ihnen ja dann gleich selbst erzählen.
4. Juni, 21.03 Uhr. Im Radio wurde schon den ganzen Tag vor einem abendlichen Unwetter gewarnt. Heffert und ich beschlossen daher, dem gedankenversunkenen Wanderer entgegenzufahren. Wir hatten eben unsere Jacken übergeworfen, da flog die Haustür auf.
Unfassbar!
Die Sache wird immer interessanter.
Hallo Sherlock, wir freuen uns auch, Sie zu sehen.
John, Ihre Idee mit der Erholung auf dem Lande war ein voller Erfolg. Ich muss sagen, ich hatte einen äußerst angenehmen Tag.
Sie haben sich den Tatort genauer angesehen?
Kommen Sie, lassen Sie uns noch einmal spazieren gehen. Es ist gerade so schön draußen, ganz unwirklich. Die Ruhe vor dem Sturm. Na los, gehen wir ein paar Schritte.
Sherlock, das hätte ich fast vergessen. Sie haben mir ja heute Vormittag Ihr Handy gegeben.
Das brauche ich jetzt nicht.
Inzwischen sind schon 6 Nachrichten von einer Françoise Millet eingegangen. Das ist doch die Staatssekretärin im französischen Innenministerium.
Sehr richtig, John. Gut aufgepasst.
Die Breitraumaffäre?
Offenkundig. Allerdings habe ich keine Zeit, mich um gelöste Fälle zu kümmern, wenn doch hier und jetzt...
Und dann ist da noch eine junge Frau. Sie hat schon zigmal für Sie angerufen. Sie sagt, es gehe um Leben und Tod.
Nun, in Ihrem Fall ist das eine Möglichkeit. In dem uns vorliegenden Fall ist es eine vollendete Tatsache. Eine Tatsache, zu der sich in der Zwischenzeit übrigens interessante Fakten gesellt haben. Erstens, die Gerichtsmedizin und die Ballistik sind sich sicher, dass der Tod durch das Projektil eines alten Revolvers verursacht wurde.
Aber die sind doch noch nicht mal mit der Obduktion durch. Und die Ballistik braucht auch ihre Zeit.
Wenn Sie fertig sind, werden Sie meine Schlussfolgerungen bestätigen. Dann hatte ich kurz Gelegenheit, mit den Cunninghams zu sprechen.
Wie geht es Ihnen?
Sie scheinen angegriffen. Die Mutter reagiert mit einer Art Starre, der Sohn verhält sich gegenteilig.
Das wundert mich nicht. Alec ist ein etwas labiler, impulsiver Charakter, mit Hang zum Theatralischen. Er hat seinen Vater zu Beginn der Pubertät verloren. Carolyn gibt sich große Mühe mit ihm. Es ist nicht immer leicht. Muss ich mir Sorgen um die beiden machen?
Morgen werden Sie Gelegenheit haben, sie zu sehen. Auf jeden Fall haben Sie mir trotz allem detailliert Auskunft über den Tathergang geben können. Nach diesem Gespräch habe ich mir die Hecke noch einmal genauer angesehen. Die Stelle, wo die Cunninghams den Einbrecher bei seiner Flucht hindurchbrechen sahen, hochinteressant.
Natürlich, so wie alles in diesem Fall. Sherlock, darf ich Sie daran erinnern, dass...
Danach waren wir bei dem Opfer zu Hause.
Richie lebt allein. Er hat das Haus seiner Mutter geerbt.
Genau, nicht besonders gut in Schuss, das Haus. Aber es gewährte mir einen aufschlussreichen Einblick in den spannenden Charakter seines ehemaligen Bewohners. Den Keller hatte er umgebaut zu einem enormen Modell des örtlichen Bahnhofs, der längst abgerissen ist. Sehr exakt und detailreich, aber unvollendet. Verstaubt und zugestellt mit lauter Gerümpel. Er war ein Sammler. Perücken, alte Küchengeräte, esoterische Utensilien, Reste von Leder und Stoff, ein Sammelsurium von Fundstücken, die er zum Teil aus der Erde ausgegraben haben muss. Die Spurensicherung offenbarte bei der Gelegenheit ihre beschränkte Auffassungsgabe. Einige Mitarbeiter ließen sich zu einer geschmacklosen Bemerkung über Messies hinreißen. Für Inspektor Forrester hingegen genügte ein Blick, um festzustellen, was auch mir gleich aufgefallen war. Der Fülle an scheinbar wahllos zusammengetragenen Gegenständen lag eine eigenwillig komplexe Ordnung zugrunde. Leider fehlte jeglicher konkrete Hinweis auf das Verbrechen selbst. Ich bezweifle, dass die Spurensicherung dort noch etwas finden wird. Richie Chisel war in der Tat ein rastloser Zeitgenosse. Begabt, originell und schnell gelangweilt. Er hätte einen guten Täter abgegeben.
Und was zur Hölle haben Sie auf dem Feld gesucht?
Das erzähle ich Ihnen später. Das Wichtigste ist vorerst, dass Inspektor Forrester und ich uns absolut
absolut einig sind, dass der Papierschnipsel, den das Opfer in seiner Hand hatte, von größter Bedeutung ist.
Was für ein Schnipsel?
Ein abgerissenes Stück von einem Zettel. Darauf ist der Todeszeitpunkt schon vor dem Mord verzeichnet worden. 23:45 und um Mitternacht war Richie tot. Wer auch immer diesen Zettel geschrieben hat, hat Richie damit zu nachtschlafender Zeit aus dem Haus und schlussendlich in die Falle gelockt. Die Frage ist also, wo ist der Rest des Zettels?
Auf dem Feld?
Leider nicht. Oder vielleicht zum Glück.
Moment, wieso zum Glück?
Der Zettel wurde dem Toten aus der Hand gerissen. Warum war es jemandem so wichtig, dass er nicht gefunden wird? Weil der Zettel diese Person belasten würde. Und was würde sie damit machen in der Aufregung? Wir müssen davon ausgehen, dass es nicht Teil ihres vermutlich recht dürftigen Plans ist, dass ihr kompromittierendes Lockmittel am Tatort auftaucht. Eine unerwartete Störung des imaginierten Ablaufs. Sie würde den lästigen Zettel also einstecken, höchstwahrscheinlich ohne überhaupt zu bemerken, dass eine Ecke noch zwischen den Fingern der Leiche steckt. Ergo, finden wir den Zettel, finden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Mörder.
Das leuchtet ein. Aber wie kann man die Taschen eines Verdächtigen durchsuchen, bevor man ihn als Verdächtigen identifiziert hat?
Ein sehr guter Einwand. Praktisch können wir uns diese Erkenntnis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zunutze machen. Aber Sie werden sehen, es lohnt sich immer, solche Dinge zu Ende zu denken.
Warum überhaupt einen Zettel schreiben, frage ich mich. Wenn man jemandem eine Nachricht zukommen lassen will, warum dann nicht per Mail? Von mir aus auch anonym von irgendeinem Gratisportal oder eine SMS vom Prepaid-Handy.
Ach, Sie denken wie ein Städter, John. Hier auf dem Land hat bei weitem noch nicht jeder einen Internetzugang. Auch Richard Chisel führte ein weitgehend analoges Leben. Ohne die von Hafford herbeigesehnte Breitbandleitung lohnt es sich wohl auch kaum, sich von hier aus ans World Wide Web anzuschließen.
Das stimmt. Seit ich auf dem Lande lebe, kann ich mir wieder eine Tasse Kaffee kochen, bis sich eine Seite geladen hat. Wenn sie überhaupt lädt. Und so ein Internet-Komplettausfall, wie ihr ihn gerade bei mir miterlebt, ist hier wirklich keine Seltenheit.
Die Idee mit der SMS, lieber John, ist schon besser. Aber da muss uns Inspektor Forrester enttäuschen. Sie hat herausgefunden, dass Richies Handy vorgestern beim Angeln in den Löschteich gefallen ist. Es ist ihm nicht gelungen, es wieder herauszufischen. Und so schnell hatte auch der selbsternannte Beschaffer von Dingen keine neue SIM-Karte.
Deshalb also der Zettel.
Richtig. Um dem Verfasser auf die Spur zu kommen, sollten wir uns nun folgender Frage zuwenden. Wie ist der Zettel zu Richie gekommen?
Jemand wird ihm den Zettel in den Briefkasten geworfen haben oder hat ihn unter den Scheibenwischer gesteckt.
Unwahrscheinlich. Überlegen Sie mal, John. Wir sind hier auf dem Dorf und seit dem Einbruch bei den Actons ist die Gardinenpolizei noch aufmerksamer als sonst. Alle sehen alles. Das Risiko, bemerkt zu werden, ist viel zu groß. Vielleicht darf Richie wissen, wer ihn da einbestellt, aber Zeugen darf es nicht geben.
Wie dann? Per Post?
Ja, das ist möglich, aber wie Sie zugeben müssen, sehr umständlich. Außerdem hinterlässt auch das unnötige Spuren. Inspektor Forrester, es ist im Übrigen eine wahre Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, hat auch das schon überprüft. Kein Brief für Richie in den letzten 3 Tagen. Sowas falle ihr auf, sagt die Briefträgerin. Sie trägt da kaum noch private Post aus. Gestern gab es nicht mehr Geschäftspost und auch keine Rechnung. Nur Werbung und Wurfsendungen. Die wahrscheinlichste Variante ist, so scheint mir, dass ihm der Zettel zugesteckt wurde. Vermutlich bei einer größeren Veranstaltung, bei der der Täter sicher sein konnte, ihn dort anzutreffen und sich eine günstige Gelegenheit bieten würde. Gestern war Gottesdienst hier im Ort. Die Polizei überprüft die Anwesenden. Gehen Sie gelegentlich zur Kirche, Herford?
Ich bin nicht in der Gemeinde.
Richie war außerdem ein eifriger Schnäppchenjäger. Und am Samstagnachmittag werden verderbliche Lebensmittel um 30-50% heruntergesetzt. Es kann also auch im Supermarkt gewesen sein. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wer auch immer den Zettel geschrieben hat, stand erstens unter Druck und kannte sich zweitens mit Richies Gewohnheiten aus. Es liegt also nahe, dass wir uns bei der Tätersuche auf die unmittelbare Nachbarschaft konzentrieren können. Aber es fängt an zu regnen. Ich habe einen Bärenhunger. Gehen wir nach Hause und essen eine Kleinigkeit?
Ich habe nicht mehr viel da. Wir können Rührei machen.
Klingt gut.
Das hingegen ganz und gar nicht. Sehen wir zu, dass wir ins Trockene kommen.
Sobald wir zu Hause waren, verlor Sherlock kein Wort mehr über den Fall. Seine trübe Stimmung war verflogen und ich musste einsehen, dass Ruhe, die den meisten Burnout-Patienten gut tut, bei Sherlock ohne Wirkung blieb.
Mein lieber John, muss man Sie erst an Ihre ärztliche Schweigepflicht erinnern? So etwas tritt man nicht in der Öffentlichkeit breit. Baker Street Home, 21:05 Uhr.
Und genau da liegt das Problem. Aus einer Lungenentzündung würde auch niemand ein Geheimnis machen.
Burnout.
Sonst beschweren Sie sich doch immer, ich würde mich dem Zeitcast verweigern. Erste Geige, 21.07 Uhr.
Sherlock Holmes, all burnt out? Ich brenne darauf, weitere Details zu erfahren. Kaiser Soße, 21.08 Uhr.
Na dann. Gut. Nach dem Abendessen saßen wir in lockerer Runde zusammen und sprachen über belanglose Dinge. Der Regen prasselte von draußen gegen das Fenster und der Wind pfiff ums Haus.
Was für ein Sturm. Die Meteorologen haben nicht übertrieben mit ihren Warnungen. Die Landwirte wird's freuen. Der März ist in diesem Jahr so trocken gewesen. Wer kommt denn da?
Sie erwarten keinen Besuch?
Nein.
Guten Abend. Bitte entschuldigen Sie die Störung.
Schmutzige Stiefel.
Kommt vom Land.
Die Einfahrt zum Haus ist nicht gepflastert oder gekiest.
Lehm und Kreide aus dem Südwesten Englands.
Der Lehm ist angetrocknet, aber der Sturm brach erst vor 2,5 Stunden aus. Das heißt, sie war mindestens 1,5,
höchstens 2,5 Stunden unterwegs.
West Sussex.
Erster Eindruck.
Erweiterte Blutgefäße in den Wangen, erhöhte Schweißproduktion, flache Atmung.
Gesteigerter vegetativer Erregungszustand.
Nimmt das Risiko des Sturms in Kauf.
Ergo ein plötzlich eingetretenes Ereignis von großer Dringlichkeit trieb sie aus dem Haus.
Sie wollen sicher zu mir. Ich bin Sherlock Holmes. Sie fahren bei diesem Wetter den weiten Weg von Horsham hierher. Kommen Sie herein. Hier sind Sie vorerst in Sicherheit.
Sie haben recht. Ich musste kommen.
Sie zittern ja. Geben Sie mir erstmal Ihren Mantel und setzen Sie sich.
Guten Abend, John Watson. Kann es sein, dass wir heute schon mehrfach miteinander telefoniert haben?
Hallo, ja, richtig. Vielen Dank für Ihre Geduld, Dr. Watson. Ich brauche Ihren Rat, Mr. Holmes, und Ihre Hilfe.
Ersteres ist unproblematisch. Letzteres kann manchmal schwierig sein.
Sandra Prendergast hat mir von Ihnen erzählt und auch davon, wie Sie die Verleumdungsklage gegen Sie entkräften konnten. Sie meint, Sie können jeden Fall lösen.
Das ist zu viel gesagt.
Aber Sie haben doch lauter Erfolge vorzuweisen.
Es stimmt, in der Regel bin ich erfolgreich, ja. Aber setzen Sie sich doch und erzählen Sie mir Ihre Geschichte.
Es ist keine gewöhnliche Geschichte.
Umso besser.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber eines würde mich schon interessieren. Woher wissen Sie überhaupt, dass wir hier sind? Ich habe Ihnen das am Telefon gar nicht gesagt.
Das ist kein Rätsel, lieber John. Sandra Prendergast ist Bereichsleiterin Südwest der British Telecommunications. Ihre Mitarbeiter sind, wie Sie eben selbst bemerkten, allein in den letzten 3 Tagen unseres Aufenthalts 2-mal hier gewesen, weil der Internetanschluss von Brigadegeneralin A.D. Haffert einfach nicht funktionieren will. Immerhin funktioniert bei der BT offensichtlich der Flurfunk.
Ich wäre hier nicht so hereingeplatzt, wenn ich...
Wenn Sie mich ans Telefon gekriegt hätten, ein ungünstiger Zeitpunkt. Die Angelegenheit duldete keinen Aufschub, genau wie Ihre. Nun sind Sie ja da. Erzählen Sie mir, was passiert ist.
Dafür muss ich ein bisschen ausholen.
Wenn es der Sache dienlich ist.
Mein Name ist Joanna Openshaw. Aber wenn ich richtig liege, geht es bei der ganzen Angelegenheit gar nicht um mich. Ich hatte eine Tante, die Schwester meines Vaters, Tante Eliza. Tante Eliza ging nach der Schule in die USA, hat da BWL studiert und sich schnell nach oben gearbeitet. Am Ende hat sie es, soweit ich weiß, sogar bis ins mittlere Management eines großen Energiekonzerns geschafft. Auf jeden Fall kehrte sie mit einem ordentlichen Vermögen nach England zurück und kaufte sich ein kleines, abgelegenes Gut in Sussex. In der Nähe von Horsham, wie Sie richtig geraten haben.
Geraten, das ist ganz und gar nicht zutreffend. Eine Kette akkurater Rückschlüsse und Deduktionen, aber fahren Sie fort.
Also meine Tante Eliza war richtig gehend misanthropisch veranlagt. Zuletzt trank sie viel, hatte keine Freunde und wollte auch keine. Sie schimpfte ständig auf die Politik, weil sie die freie Wirtschaft behindere. Und vor allem auf Naturschützer und Umweltaktivisten.
Ja, ja, böse Technik, der böse Fortschritt, er macht alles kaputt. Kann ich aufhören, diese Öko-Idioten? Nie hören die auf. Ach.
Ich glaube auch nicht, dass sie überhaupt jemals in Horsham in der Stadt war. Sie bestellte alles, was sie brauchte, übers Internet. Da war sie ein bisschen paranoid. In jedem Portal ein anderer erfundener Fantasiename. Aber mich mochte sie irgendwie. Sie bot mir sogar an, dass ich während der Braumeisterausbildung bei ihr wohnen könne. Für mich war das okay. Ich kam gut mit meiner Tante klar und übernahm immer mehr Aufgaben im Haus und auf dem Hof. So konnte ich mir ein bisschen Geld dazu verdienen. Eines Tages dann, im Herbst 2011, erhielt meine Tante einen Brief.
Aus Neufundland?
Das kam eigentlich nie vor.
Wieso Neufundland? Ach, du Scheiße.
Was ist los?
Ich bin tot. Was ist los?
An dem Briefumschlag war nichts Auffälliges. Es war auch keine Nachricht darin. Nur 2 Schlüsselringe.
Gib das her!
Meine Tante schloss sich sofort in ihrem Arbeitszimmer ein und ich hörte, wie sie Dokumente und Datenträger vernichtete. Es war eine Weile ganz still und schließlich kam sie mit einem Korb voller kaputter Disketten und CDs heraus und sagte zu mir:
Johanna, ich habe mein Testament aufgesetzt. Ich werde alles deinem Vater hinterlassen und der wird es sicher dir vererben. Viel Glück bringt gut, wenn nicht, dann versprich mir, dass du das Erbe fallen lässt wie eine heiße Kartoffel.
Damit ließ sie mich stehen und verlor kein Wort mehr über die Angelegenheit. Ich war damals im letzten Jahr meiner Ausbildung und verbrachte immer mehr Zeit in der Brauerei. Ein paar Tage später, als ich spätabends von einem langen Arbeitstag nach Hause kam,
Tante Eliza, ich bin wieder da,
fand ich meine Tante tot in der Küche.
Tante Eliza?
Es roch nach Gas.
Oh Gott. Tante Eliza!
Ich riss die Fenster auf und lief ins Freie. Die Polizei konnte keine Anzeichen von Gewaltanwendung feststellen und das Haus war von innen abgeschlossen.
Wir müssen davon ausgehen, dass Ihre Tante sich das Leben genommen hat.
Tante Eliza hatte an dem Tag 2,2 Promille Alkohol im
Blut. Es tut uns sehr leid, Miss Openshaw.
Ich erzählte Ihnen von dem Brief, aber Sie sagten irgendwas von einer Psychose und Delirium. Und ich hatte doch nichts in der Hand, was meinen Verdacht belegen konnte. Schließlich hatte sie den Umschlag gleich vernichtet.
Eine kurze Frage. Können Sie sich an das Datum erinnern, an dem der Brief eingetroffen ist?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Es war der 2. Oktober 2011.
Und auf welches Datum fällt der vermeintliche Selbstmord Ihrer Tante?
Das war nicht mal eine Woche später, am 8. Oktober.
Vielen Dank. Ich nehme an, Ihre Geschichte ist hier noch nicht zu Ende.
Leider nicht. Vor 2 Jahren habe ich dann auch noch meinen Vater verloren.
Wie grauenvoll.
Mein Beileid, Miss Openshaw.
Danke. Er war nach dem Tod seiner Schwester auf den Hof nach Horsham gezogen, damit ich meine Ausbildung dort abschließen konnte. Wissen Sie, meine Mutter ist schon früh gestorben und mein Vater muss nicht mehr arbeiten, seit er das kleine Medienunternehmen, das sie aufgebaut hat, in einem günstigen Moment an Murdoch verkauft hat.
Und auch er hat vor seinem Tod einen solchen Brief erhalten.
Einen ähnlichen. Neben den Schlüsselringen lag da noch ein Zettel in dem Umschlag, auf dem stand:
Werfen Sie die Dokumente in den Briefkasten.
In welchen Briefkasten?
Na, ich nehme an, dass Sie unseren Briefkasten meinen. Unsere Einfahrt ist sehr lang und der Briefkasten ist vorne an der Straße. Man kann ihn vom Haus aus nicht sehen.
Aber Ihr Vater hat nicht kooperiert.
Mein Vater teilte die Meinung der Polizei, was Tante Elizas Tod betraf. Und selbst der seltsame Brief änderte nichts daran.
War paranoid oder psychotisch oder wozu auch immer der Alkohol sie gemacht hat. Sie hat Selbstmord begangen. Ich habe keine Lust, mich über diesen makabren Scherz hier aufzuregen.
Willst du nicht wenigstens die Polizei informieren und hören, was sie davon halten?
Nein. Wenn jemand ernsthaft etwas von mir will, werden sie sich schon melden. Ich hab dich lieb, Johanna, aber du übertreibst.
Mein Vater hat der Sache keine Beachtung geschenkt, aber ich habe mir große Sorgen gemacht. Vor allem um ihn. Um mich selbst irgendwie kaum. Deshalb war ich froh, als er am Tag, nachdem der Brief angekommen war, abends zu einem alten Schulfreund aufbrach. Ich dachte, dort wäre er weit genug weg und in Sicherheit. Am nächsten Morgen ist er dort beim Joggen angeblich umgeknickt und den Abhang des Steinbruchs heruntergefallen. Er war sofort tot. Die Polizei ermittelte diesmal länger, suchte nach verwertbaren Spuren. Aber es gab wieder keinerlei Anzeichen von Fremdeinwirkung und daraufhin stellten sie die Untersuchungen ein.
Natürlich waren Sie damit nicht einverstanden.
Nein, ich war ein paar Mal auf dem Revier. Aber immer hieß es nur, es war ein Unfall, Sie haben Ihren Vater verloren, Sie stehen unter Schock, Sie brauchen psychologische Unterstützung.
Ich kann klar denken.
Brauchen Sie psychologische Unterstützung?
Nein, ich brauche nur eins. Sie müssen Ihre Arbeit machen, Sie müssen ermitteln.
Sie sagen, der Unfall Ihres Vaters ereignete sich am 2. Tag, nachdem er den Brief erhalten hatte.
Richtig.
Und kam der Brief auch wieder aus Neufundland?
Nein, aus Holland, Rotterdam, glaube ich.
Aus Rotterdam?
Vermutlich. Da war ein Stempel neben der Briefmarke, der auf irgendein Jubiläum der Stadt hinwies.
Und eben sagten Sie, Sie nehmen an, dass die Erpresser Ihren Briefkasten an der Straße meinen. Sie sagten meinen und nicht meinten. Sie benutzten das Präsens, nicht das Präteritum. Es ist also noch ein Brief gekommen.
Ja, heute Morgen.
Aus?
Ich weiß nicht. Aber ich habe ihn dabei. Hier.
62 Pence, das heißt,
First Class Mail.
Der Brief wurde höchstwahrscheinlich gestern aufgegeben.
Und der Strichcode hier unten ist aus
dem Postverteilzentrum in Liverpool.
Briefumschlag aus dem Post Office, das Papier ein weiß, Office Qualitätsstandard. Tintenstrahldrucker mit Originalpatrone 4 bis 5 Jahre alt. Marke lässt sich nicht mit Sicherheit zuordnen. Schlüsselringe anderthalbfach gerollt.
Massenware. Da will jemand anonym bleiben und weiß, wie es geht. Was haben Sie unternommen?
Ich war bei der Polizei.
Und?
Die haben mir sehr geduldig zugehört. Ich glaube, sie haben mich wieder nicht so richtig ernst genommen. Sie halten auch diesen Brief für einen makabren Scherz.
Was für ein Schwachsinn.
Aber sie haben dann doch einen Polizisten zu meinem Schutz abgestellt.
Wo ist der jetzt?
Er hat Anweisung, das Haus zu überwachen.
Unfassbar. Das heißt, er hat Sie alleine hierher fahren lassen. Haben Sie sonst noch etwas unternommen?
Ich habe Sie aufgesucht.
Ja, das ist das Beste, was Sie tun konnten. Aber sonst?
Sonst nichts.
Hören Sie zu, ich nehme Sie ernst. Und ich sage Ihnen, Sie müssen dringend etwas unternehmen. Ihre Verwandten haben das einzig Falsche getan, als sie nichts taten. Gibt es irgendetwas, das Sie uns noch nicht erzählt haben? Irgendein Detail, ein Hinweis, eine vermeintliche Nebensächlichkeit? Denken Sie nach.
Es gibt da noch etwas, das ich aufbewahrt habe. Das hat aber bisher noch niemand interessiert. Hier.
Eine Diskette.
Ich habe sie hinter dem Rollcontainer gefunden, der unter dem Schreibtisch meiner Tante stand.
3,5 Zoll. Sieht ziemlich ramponiert aus. Läuft ihr noch? Haben Sie das mal ausprobiert?
Ja, bei der Polizei. Die arbeiten noch mit so alten Rechnern. Wir konnten aber nur noch dieses Dokument öffnen. Der Rest war nicht wiederherzustellen. Ich habe es mir ausgedruckt. Es liest sich wie ein Notizbuch oder Tagebucheinträge. Die Polizei hat es nicht weiter interessiert.
John, sind Sie so gut und lesen es vor?
Gern. Also der Fallname ist März 2004 und dann Donnerstag, der 4. März, Hansen war da, Standardprogramm. Sonntag, der 7. März, Phase 1 an McCauley in Fort Worth und Paramore und Swain in Bridgeport. Dienstag, der 9. März, McCauley geklärt. Mittwoch, der 10. März, John Swain geklärt. Freitag, der 12. März, Phase 2 an Paramore in Bridgeport. Sonntag, der 14. März, Bridgeport besucht. Alles gut.
Alles gut. Vielen Dank, John. Miss Openshaw, Sie haben zwei Alternativen. Sie bleiben hier bei Brigadegeneralin Hafford, bis wir den Fall gelöst haben, oder Sie handeln. Aber wenn Sie handeln, dann müssen Sie sofort handeln.
Ich bin also doch nicht verrückt.
Ganz und gar nicht. Die Bedrohung ist real.
Also gut, Sie haben eben selbst gesagt, das einzig Falsche ist, nicht zu handeln.
Jede Alternative birgt ihr spezifisches Risiko.
Ich werde nicht warten. Ich will, dass das hier ein Ende hat. Was muss ich tun, Mr. Holmes?
Erfüllen Sie unverzüglich die Forderungen. Sie haben recht, es geht nicht um Sie. Stecken Sie die Diskette in einen Umschlag und legen Sie einen Zettel dazu, dass sie das Einzige ist, was noch übrig ist von den Unterlagen Ihrer Tante, dass sie alles andere vernichtet hat. Machen Sie das ganz deutlich. Seien Sie überzeugend, Ihr Leben hängt davon ab. Dann werfen Sie den Umschlag wie gefordert in Ihren Briefkasten.
In Ordnung.
Wenn die Erpresser die Dokumente dort nicht vorfinden, dann wird es gefährlich für Sie. Das müssen wir verhindern.
Verstanden.
Und machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden die Sache aufklären. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie schnell wieder zurück zu Ihrem Personenschützer kommen.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Der Somerset-Fall. Erster Teil, der Einbruch. Von Nadine Schmid. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow. Dr. John Watson, Florian Lukas. James, Jim Moriarty, Stefan Kaminski. Brigadegeneralin A.D. Hafford, Lena Stolze. Inspektor Forrester, Nina Weniger. Bauer Gwyneth, Gerd Warmeling. Polizistin Cartridge, Christine Walter. Joanna Openshaw, Winnie Böwe. Mrs. Hudson, Cornelia Boje. Harry Watson, Nele Rosetz. Mary, Britta Steffenhagen. English Bulldog, Henning Nören. Democracy Now, Sebastian Graf. Sowie Hansi Jochmann, Marlene Lohse, Ingo Hülsmann, Engelbert von Nordhausen, Brigitte Grotum, Katharina Maria Schubert und viele andere. Technische Realisation: Jean-Boris Schimczak. Regie: Nadine Schmid. Künstlerische Gesamtleitung: Leonard Koppelmann. Produktion: Der Audioverlag 2015.
Wenn Sie noch nicht genug von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street, haben, dann finden Sie diesen und vier weitere spannende Fälle zum Verschenken, Sammeln oder einfach zum Nachhören auch auf unserer Website sherlock-und-watson.de. Sherlock www.sherlock-und-watson.de.